Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Martin Louis Ames, 1949 geboren, ist der Sohn des bekannten Schriftstellers Kingsley Ames, was ihm nach eigenem Bekunden aber nicht sehr geholfen hat. Sowohl als Teenager als auch später musste Ames einiges in Bewegung setzen, damit sein Vater von seinem Schreiben überhaupt Notiz nahm. Sicher hilfreich war aber seine akademische Ausbildung an der University von Oxford. Seit seinem Abschluss dort, also seit den 1970er Jahren, ist Martin Ames präsent im literarischen Leben in Großbritannien. Und das als Literaturkritiker, als Autor und als Reporter. Einige Skandale ranken sich auch um seinen Namen. Hier geht es in der Regel um das Frauenbild, das in seinen Texten transportiert wird. Zu seinen Vorbildern zählt Martin Ames übrigens Saul Bellow, James Joyce und Wladimir Nabokov. Dass er zu den beiden zuletzt genannten ein durchaus gespaltenes Verhältnis hat, das können Sie gleich hören. Martin Ames hat nun eine Sammlung von Schriften aus 4 Jahrzehnten veröffentlicht. Martin Grumpholz stellt uns das Buch vor.
Im Jahr 2007 verbringt Martin Ames einige Wochen mit dem englischen Premier Tony Blair, der, darf man wohl sagen, seine beste Zeit hinter sich hat. Der entsprechende Aufsatz trägt den lapidaren Titel »Unterwegs mit Tony Blair«. Der Premier gibt sich charmant, aber auch ein wenig reserviert. Er will sich nicht zu sehr in die Karten schauen lassen, was verständlich ist. Ames mag seinen Premier, das spürt man. Die beiden Männer sprechen über den 11. September und den islamischen Fundamentalismus. Dann folgt eine privat anmutende Szene.
Wir bestiegen das Flugzeug und flogen nach Deutschland. Wenn es um Alkoholkonsum geht, lässt George Bush natürlich Tony Blair aussehen wie Boris Jelzin. Doch auch Tony rührt das Zeug kaum an. Auf dem Dach des riesigen Kanzleramts in Berlin, 6-mal so groß wie das Weiße Haus, sah ich, dass er bei einem Tête-à-Tête mit Angela Merkel ein Glas Bier in der Hand hielt. Vielleicht ein Zeichen dafür, wie angetan er von ihr ist. Und es ist bekannt, dass Angela gerne einen Schluck nimmt.
Werden hier Indiskretionen an den Mann gebracht? Nun, was Ames an Blair besticht, ist offensichtlich dessen Sinn für Humor, der ihn von anderen Politikern unterscheidet. Ames ist mehrmals auch dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump begegnet, etwa auf einem Parteitag der Republikaner. Was für ein Unterschied! Über den Kandidaten Trump schreibt Ames bereits im Sommer 2016:
Wir können sicher sein, dass sein pathologischer Narzissmus noch einmal bis zur Unkenntlichkeit wuchern und aufblühen wird, wenn er sich dem unübertrefflichen Aphrodisiakum, so Henry Kissinger, nähert. Der Macht.
Diese düstere Prophezeiung hat sich längst bestätigt. So harsch Blair seinerzeit kritisiert wurde, Trump ist ein anderes Kaliber und rückblickend ist man fast geneigt, Blair in milderem Licht zu betrachten. Martin Ames tut das jedenfalls und wenn man ihn nach dem Wesen des Humors fragt, Blairs, seines eigenen und des Humors überhaupt, gibt er gerne Auskunft.
A friend of mine wrote,
ein Freund von mir hat bemerkt, Sinn für Humor und gesunder Menschenverstand seien im Grunde das Gleiche. Sie bewegten sich nur in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Humor sei tanzender, spielender Verstand. Humor ist also nicht irgendeine erfreuliche Zugabe. Vielmehr betrifft er den Kern des Intellekts selbst.
Zurück im Berliner Kanzleramt, 6-mal größer als das Weiße Haus. Tony Blair und Martin Ames unterhalten sich über Deutschland.
Deutschland ist von Transparenz besessen, hatte ich zu ihm gesagt. Manche meinen, das kommt daher, weil die Deutschen am meisten Angst vor sich selbst haben.
So reden zwei Briten im befreundeten Ausland miteinander. Aber was genau ist gemeint? Liegt man richtig mit der Vermutung, dass diese Transparenzbesessenheit, das Wort klingt ja fast abfällig, auf den Holocaust und dessen Aufarbeitung anspielt? Im Gespräch bestätigt Ames diese Vermutung.
Deutschland hat enorme Anstrengungen unternommen, das größte Verbrechen der Geschichte aufzuarbeiten. Anders als Länder wie Frankreich oder andere okkupierte Länder, die ebenfalls involviert und korrumpiert waren.
Germany has made the effort, the historic Streit.
Was in the 80s.
Der Historikerstreit in den 80ern, das war der letzte Versuch, die Nazi-Geschichte zu normalisieren. Ich erkenne die Anstrengungen, die Deutschland unternommen hat, an. Das war tapfer und beharrlich.
So, I salute Germany for that effort. Very brave and persistent.
Der Schriftsteller Martin Amis, der erfolgreiche Romane geschrieben hat, war in den vergangenen fast 4 Jahrzehnten regelmäßig auch als Reporter unterwegs. Nicht nur hochrangige Politiker, auch viele andere Zelebritäten hat er getroffen. Der Vorteil dabei, sagt er, liege darin, dass man das Haus verlassen müsse oder dürfe. Ins Jahr 1979 fällt eine Begegnung mit dem Filmregisseur Roman Polanski, der dem jungen Reporter beim Verzehr von Hering und Zwiebeln erzählt, wie sehr er selbst gelitten habe, bevor er sich an einer 13-Jährigen vergriff.
Der aktive Pädophile raubt Kindheiten. Polanski, das Gefühl hat man, hat niemals auch nur versucht, diesen Zusammenhang zu begreifen.
Soweit der Reporter Martin Amis. Schön zu lesen sind aber auch die literarischen Rezensionen alter und neuer Werke, die der Herausgeber Daniel Kehlmann in diesem Band aufgenommen hat. Der Rezensent Amis reagiert nervös und infolgedessen bissig, wenn ihm ein Text langatmig oder gar langweilig zu sein scheint, was beispielsweise beim Don Quixote oder auch bei Joyces Ulysses der Fall ist.
Die Gelehrten haben uns versichert, dass der Ulysses funktioniert. Das ist gut zu wissen. Akademiker und Kritiker mögen schwierige Bücher und Joyce hat mitgeholfen, jene Industrie zu begründen, in der diese Akademiker beschäftigt sind. Bei modernen Genies braucht man Mittelsmänner. Der normale Leser wird in dieser Sache nicht angehört.
Ist der sogenannte normale Leser, von dem Amis hier spricht, nicht ebenso eine Fiktion wie der beflissene Adept des Modernismus? Wenn Martin Amis, obgleich zweifellos ein Intellektueller, ein wenig auf den Common Sense schielt, ähnelt er in gewisser Weise einem Wladimir Nabokov, an dem ihm auffällt, wie allergisch der Russe einst auf die Enthüllungen Sigmund Freuds reagiert hat.
Ich möchte nichts insinuieren, wenn ich darauf hinweise, dass Nabokovs Obsession mit den Nymphchen eine Parallele hat. Die umständliche Aufdringlichkeit seiner Obsession mit Freud, mit der vulgären, schäbigen, im Grunde mittelalterlichen Welt des Wiener Quacksalbers, mit ihren bitteren kleinen Embryonen, die aus ihren Winkeln das Liebesleben ihrer Eltern belauern. Nabokov liebte die Anarchie des menschlichen Inneren und Freud wird scharf kritisiert, weil er sie zu systematisieren versuchte. Steckt eine Rivalität in diesem Hass?
Ja, offensichtlich, möchte man an dieser Stelle beinahe ergänzen. Aber Amis hat viel Verständnis für Nabokovs Empfindlichkeit. Denn offenbar empfindet auch er, Amis, dass Freud, der ja auch ein großer Schriftsteller war, der Arbeit des Romanciers ein wenig in die Quere kommt.
He's the one who saw the working of the subconscious.
Freud sah das Wirken des Unbewussten, das von grundsätzlicher Bedeutung für die Künste ist. Das Unbewusste ist der Kern des kreativen Prozesses. Ich lasse das Unbewusste den größten Teil meiner Arbeit als Schriftsteller machen. Die Schwierigkeit, Träume und Sexualität zu beschreiben, ist, dass diese eigentlich nicht universell sind. Aber wir alle kennen den Traum, wo wir nackt im Examen sitzen, an einem öffentlichen Ort, der Stift funktioniert nicht. Solche Träume sind universell. Freud hat sie analysiert. Er ist ein großer Literat und dennoch droht die Gefahr des Klischees.
Those are the universal dreams and they're now cliché dreams.
Nun, Klischees muss man in Amis Texten keinesfalls befürchten. Ihre Argumentationen sind komplex, ihre Sprache ist hoch elaboriert, ihr Witz bestechend.
Sagt Martin Krumpholz zu Martin Amis im Vulkan, Essays, herausgegeben von Daniel Kehlmann, der auch ein Vorwort geschrieben hat. Übersetzt hat Joachim Kalka. Erschienen im Verlag Kein und Aber, Zürich, 315 Seiten gebunden, 25 €.